Ja, schönen guten Morgen. Ich darf Sie alle zum Linux-Tag, den 5. mittlerweile in Chemnitz begrüßen. Den Auftakt macht Sven Guckes, dürfte in der Szene eigentlich ziemlich bekannt sein, und wird uns ein bisschen was über VI erzählen. Kommt nicht ganz unerwartet. Vorher ganz kurz noch ein paar organisatorische Sachen. Wir möchten die Aufträge als MP3s archivieren und deshalb würde ich bitten, wenn wir nachher noch Zeit für Fragen haben, so ungefähr ab Vortragsminute 45 oder 50, das hängt auch ein bisschen von Herrn Guckes ab, dass es Wortmeldungen gibt und ich dann mit dem Mikrofon rumkomme und das Mikrofon erwartet wird. So, bitteschön.
Ja, schönen guten Morgen. Kann nicht jeder hören? Noch nicht so richtig, oder?
Ja.
Hallo, hallo? Das ist besser, ne?
So. Hallo, kann man mich jetzt hören? Ja? Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte euch etwas heute über Editoren erzählen. Und diesmal nicht nur über den einen Editor, sondern auch über den anderen Editor. Und ja, dazu habe ich was vorbereitet. Ich will mich heute mal an Folien halten. Ich will es zumindest mal probieren. Und dazu muss ich mich erst einmal einloggen. Und das dauert dann einen Moment. Ich bitte also ein bisschen um Geduld. Ich hoffe, jeder hat irgendwie noch einen Zettel dabei, um sich eine Frage zu notieren. Und ich werde auch hoffen, dann rechtzeitig fertig zu sein, damit noch Zeit für Fragen bleibt. Okay, dann logge ich mich mal ein. Funktioniert. Ich bin ganz froh. Okay, ich bleibe heute sitzen, weil ich an der Tastatur gleich bleiben möchte. Schaut auf die Folien. Schaut bitte nicht mich an, weil ich sonst noch nervöser werde. Okay, also ich werde heute mal versuchen, einen Überblick zu geben über Editoren allgemein. Die Frage ist natürlich provokant gestellt, was ist besser, Emacs oder VI? Ich höre, es gibt auch Leute hier aus dem Emacs-Umfeld. Wir können das vielleicht auch auf die einfache Weise klären. Würden bitte sich alle Leute, die Emacs benutzen, auf diese Seite setzen? Und die VI auf die andere Seite? Es werden dann Pumpguns verteilt und wer drüber bleibt, gewinnt. Okay, nein, wir machen das mal ganz anders. Wir machen das auf die theoretische Art und Weise. Das heißt, es werden nachher alle drüber am Leben bleiben und die praktische Sache wird dann nachher unten morgen früh um 5 Uhr auf dem Parkplatz ausgetragen. Okay, erst einmal, warum eigentlich dieser Vortrag? Das ist eine Sache, die ich eigentlich immer wichtig finde, am Anfang mal zu sagen, worum soll es eigentlich gehen, warum mache ich das überhaupt? Ja, schauen wir mal. Also eins denke ich ist klar, jeder der einen Computer benutzt, braucht eigentlich einen Editor. Ohne Input gibt es eigentlich keinen Output und das Wichtige halt daran ist, dass dieses als Tool eigentlich für die Eingabe eigentlich absolut essentiell ist. Es gibt verschiedene Versionen, ich denke mal jeder kennt natürlich die Shell, die ist natürlich nicht zum Editieren in dem Sinne gedacht, sondern für Texteingabe, das ist so die Grundlage allen dessen, was wir ungefähr machen. Natürlich spreche ich hier leider nicht so richtig die Grafiker unter uns an, aber ich meine, gibt es irgendwelche Grafiker, die hierher kommen? Gehen die nicht alle zu Cebit oder sowas? Gut, der Editor soll uns bei der Eingabe unterstützen. Also es gibt sehr viele Texteingabefelder hier und da und man kann Text wirklich eingeben, aber es ist wirklich nicht gerade effektiv. Ein Editor soll uns bei der Eingabe unterstützen. Und was das heißt, das möchte ich gerne noch weiterhin ausführen. Unterstützen insofern, dass wir nicht nur die Sachen irgendwie eingeben, sondern dass wir unsere Verarbeitung, dass wir sie anpassen können, dass die Verarbeitung einfach schneller geht. Ja? Also wenn wir merken, dass wir gewisse Worte oftmals eingeben, dann muss das schneller gehen. Und wie, das will ich auch nochmal kurz sagen. Letztendlich ist das Ziel, wie immer, ein gutes Programm soll Zeit sparen. Ja? Der Editor ist letztendlich dann ein universelles Werkzeug zur Eingabe und das ist das, was mich hierbei motiviert. Gut. Vorneweg eine kleine Hypothese. Wenn man schlechten Editor hat, dann hat man viel zu tun, es dauert lange und letztendlich hat keiner richtig Zeit, also führt das Ganze zu einem schlechten Text. Ja, schlechten Text. Dafür möchte ich ein paar Beispiele geben, was so passieren kann. Wir haben bei Webmailern und Mailern mit in Browsern einfach eine schlechte Textunterstützung. Und das, ich denke mal, das kennt jeder. Das führt einfach zu schlechten Texten in E-Mails, auf Mailinglisten und in Newsgruppen. Und das ist schade. Und ich denke mal, wenn jemand einen guten Editor hat und weiß, damit umzugehen, dann kann er gute Texte schreiben. Also die Umkehrung dieser Hypothese gilt garantiert nicht. Wir können jedem sicherlich ein BI geben und ein Emacs und es kommt trotzdem nicht unbedingt was Gutes daraus. Dasselbe, dann sehen wir es auch noch bei Mailern mit GUIs. Also ich habe jetzt nur K-Mail mal hingeschrieben als Beispiel, das ist mir in letzter Zeit wieder sehr aufgefallen. Ich möchte natürlich jetzt darauf hinweisen, dass ich hier nicht ein umfassendes Bashing machen kann, sondern es trifft nun mal ein paar ausgewählt in diesem Fall. Also ich möchte nicht, dass das irgendjemand persönlich nimmt. Aber mir fällt es einfach auf. Außer ganz besonders bei meiner Hypothese ist mit dabei, wenn der Cursor in Mailern vor den zitierten Text gesetzt wird und die Leute wissen nicht damit umzugehen, dann schreiben sie den Text dorthin. Das führt also dazu, dass der Text von ihnen oben steht, während ein Vollzitat darunter steht. Und wer das noch nicht kennt, Text oben Full Quote, unten abgekürzt Tofu. Also die Tofu-Mailer sind die immer ihren Text oben schreiben und unten steht der ganze Kram, der vorher gesagt wurde, noch einmal. Das macht sich besonders schlecht bei Mailinglisten. Das addiert sich und sammelt sich auf. Und ich habe schon Sachen gesehen aus irgendwelchen Büros, wo dann mehrfach irgendwas zitiert wurde mit Anhängen. Und dann kursieren da Mails in der Größenordnung von 100 Kilobyte und keiner liest das mehr. Aber es wird weiterhin mittransportiert. Naja, es sorgt wenigstens dafür, dass die Leute größere Festplatten kaufen. Okay. Ja, eins folgert aber mehr oder weniger da aus diesen ganzen Dingen bei den schlechten Texteingaben. Ein Texteditor, der gut ist, muss einfach ein Programm für sich sein. Und die Programme, die man sonst noch benutzt, müssen daraus aufrufbar sein. Dann schreibt man seinen Text. Und was immer das Programm war, das es aufgerufen hat, ein E-Mail-Programm, ein Newsreader, der darf das dann verschicken oder was auch immer mitmachen. Aber letztendlich ist es immer von Vorteil, wenn man genau einen Editor benutzt und alle anderen Programme darum sind angepasst und können das Ding aufrufen. Ja, die Texteingabe sollte man eigentlich nicht immer neu erfinden. Ich kann es verstehen, wenn man auf jeder Webseite oder so möchte man natürlich ein Text-Input-Field haben, das irgendwie von der Größe von Emacs ist, aber das wäre nicht unbedingt verkehrt. Ja? Das ist immer noch besser, als irgendwas Schlechtes zu haben. So, der eigentliche Ausgangspunkt für die Idee kam mir eigentlich bei einer Diskussion mal wieder in den Newsgruppen, als da wären Comp-Editors und DE-Comp-Editoren und jemand sagte, ja, ich bin eigentlich viel schneller mit meinem Windows-Editor, wenn ich da irgendwas suche und ersetze, als wenn ich da irgendwie einen regulären Ausdruck hinbastle. Okay. das gilt sicherlich in Spezialfällen, in kurzen Texten, aber ich denke mal, dass es eben doch ein paar sehr gute Gründe gibt, Editoren zu haben, die das können. Gut, das war jedenfalls der Ausgangspunkt. Ich möchte an dieser Stelle eben, wie gesagt, auf diese beiden Newsgruppen hinweisen, weil dass die Newsgruppen dafür schlechthin sind. Normalerweise sage ich ja, es gibt auch Mailinglisten, aber da es eben Mailinglisten jeder Hauf gibt und die keiner kennt, weise ich immer auf die Newsgruppen hin, denn die sind eben weltweit und haben sehr viel mehr Publikum und dort sitzen die Spezialisten. Und einer von den Spezialisten, den ich immer noch nicht zu Gesicht bekommen habe, ist David Kastrup, der im Anschluss...
Da bist du!
Sehr gut. Okay, also ich gebe ja zu, ich gehe zu Linux-Tagen, um endlich mal die Gesichter von den Leuten zu sehen, damit ich nicht nur irgendwelche E-Mail-Adressen habe. Ja, also du hältst danach einen kleinen Plug, einen Vortrag über E-Mails als Plattform für LaTeX. Ne? Genau. Und ja, ich glaube mal auch kaum, dass irgendjemand von den Leuten Lust hat, irgendwie auf 20 Mailinglisten zu sein, die irgendwie spezial für irgendwelche lokale Veranstaltungen sind und die sich ein bisschen mit Editoren beschäftigen, sondern Newsgruppen is the thing. Das ist spezialisiert und weltweit. Schaut euch das mal an. Ich frage mich gerade, was kommt, wenn ich jetzt hier auf diese Space-Taste drücke? Genau, Epsilon. Vergleiche mit Editoren laufen immer darauf hinaus, eigentlich, wie bei vielen Dingen, dass man Äpfel mit Birnen vergleicht. Woran liegt das eigentlich? Die Sache ist einfach, dass nicht jeder Editor dieselbe Eigenschaft hat. Und Dinge, die eben nicht dieselbe Eigenschaft haben, lassen sich eben nicht vergleichen. Gut, wie fangen wir aber an, Dinge zu vergleichen? Offensichtlich sind ja E-Mails und VI und die anderen Dinge auch noch ein bisschen Editoren. Also wir müssen nach den gemeinsamen Eigenschaften suchen. Erst dann können wir anfangen, wirklich Eigenschaften zu vergleichen. Und ja, genau, das habe ich eben gesagt. Vergleiche brauchen Gemeinsamkeiten und Vergleiche brauchen auch Wissen. Also es ist schön, wenn man weiß, ein Editor hat eine ganz tolle Eigenschaft und da kann man was mit anfangen und das ist so ungefähr das. Aber solange man es nicht ausprobiert hat, ist es eigentlich relativ nutzlos. Und ich muss zugeben, obwohl ich eben meinen Editor auch lange Zeit eben benutze, immer wenn ich jemand anderem über die Schulter schaue, sehe ich was Neues. Und sehe, ah, so kann man das ja auch einstellen, so kann man es auch benutzen. Das ist fein. Also ich empfehle immer allen, schaut euch mal gegenseitig über die Schulter. Und wenn jemand mal über die Schulter schaut, dann, ja, wenn jemand einen Verbesserungsvorschlag hat, dann geht das auch weiter, wenn ihr das wisst. Okay, fangen wir mal an. Endlich. Das Ziel des Vortrags wird also sein, einfach aufgrund der Informationen die ganzen Diskussionen zu verbessern. Insbesondere auf diesen Newsgruppen. Hallo David. Okay, David muss ich das eigentlich überhaupt nicht sagen. Aber es wäre schön, dass die ganzen vielen anderen Leute, die beitragen und ihre Meinung geben, dass sie doch mal irgendwie sich auch den jeweils anderen Editor mal anschauen. Gut. Fangen wir also an, ein bisschen Grundlage zu schaffen für diese Diskussion. Ich erhebe hiermit auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil jeder gute Editor hat eigentlich so viel Funktionen mittlerweile, dass man sicherlich eine Vorlesung darüber halten könnte. Und ja, eigentlich sollte man an den Unis anfangen mit Vorlesungen über Editor. Ja? Und warum auch nicht ein bisschen über Betriebssysteme? Also nicht im Sinne von, es gibt Windows 95 und 2000, sondern im Sinne von, es gibt noch ein bisschen mehr als Windows. Aber das muss ich den Leuten hier wohl nicht sagen. Aber ich denke mal, die Leute, die von Linux gehört haben, kommen eben sowieso erst her und die, die es nicht so tun, die müsste man eigentlich erst dazu zwingen. Also im Prinzip müsste man den nächsten Linux-Tag eigentlich auf der CeBIT abhalten. Eine Halle dafür und genau zwischen den beiden wichtigsten Hallen parken und dann die Leute so zwischendurch mal ein bisschen aufhalten. Okay, ich schweife ab. ja, die ganzen Eigenschaften, die ich jetzt bringe, bitte ich also jetzt nicht von der Reihenfolge her gewertet zu sehen, sondern die müssen ja in irgendeiner Reihenfolge schon mal sein, damit es sequenziell abläuft mit den Folien. Und ja, ich möchte, also bitte entscheide selber drüber. Ich habe, denke ich mal, die von den einfachsten Eigenschaften habe ich angefangen und gehe dann ein bisschen weiter. Aber bitte Wertung selber machen, ja? Okay, fangen wir mit den einfachsten Sachen an. Bevor wir irgendwas eingeben, es kann ja sein, dass wir schon Text vor uns haben, müssen den Cursor irgendwie ein bisschen bewegen. Move that cursor. Die einfachsten Sachen ist, wir haben eine Seite Text vor uns und wir müssen den Cursor irgendwie mal positionieren. Und bevor wir irgendwie zeilenweise rauflaufen oder runterlaufen, ist es besser, den Cursor ganz nach oben zu tun, in die Mitte oder in die letzte Zeile. Und ich denke mal, das hat jeder gute Editor, dass er den Cursor auf diese schnelle Weise platzieren kann. Natürlich wollen wir den Cursor auch in eine beliebige Zeile tun, in die n-te Zeile. N ist die Zeilennummer. Aber Zeilen können auch recht lang sein. Manchmal bietet sich das auch sehr an, dass man das auf das n-te Zeichen in der Zeile setzen kann. Also ich möchte gerne auf das 70. Zeichen in der Zeile. Zack. Hat viele Anwendungen, könnte ich jetzt 20 listen oder so, aber wir haben noch mehr Features. Seitenweise hoch und runter blättern, das hat jeder Editor, da brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Aber auch mal so halb runter zu blättern, das ist etwas, was vielen fehlt. Hat es Emacs, Andi? Jetzt habe ich ihn erwischt. So, auf zeilenweises Rollen, auch das Scrolling bekannt, sollte jeder Editor eigentlich verstehen, damit man den Cursor und den Text einfach ein bisschen besser auf dem Bildschirm platzieren kann. Ich möchte das wirklich so zu verstehen wissen. Das muss ein Editor eigentlich haben. Ohne das ist irgendwas ist faul. Des Weiteren sollte ein Editor Textobjekte kennen. Also nicht nur irgendwie, was ist ein Wort, sondern auch, was ist ein Absatz. Das wissen noch die meisten. Oder einige. Und was ist aber ein Satz? Was ist ein gesprochener oder schriftlicher Satz? Wo ist ein Satzende? Nicht nur irgendwie Wort mit Punkt dahinter ist ein Satzende. Wir denken an alle Herren Doktoren. Dr-Punkt. Nein, das ist kein Satzende, sondern das ist einfach eine Abkürzung von einem Wort. Und es gibt auch das D-Punkt, H-Punkt und andere Beispiele, wo wir kein Satzende haben. Also Satzende erkennen einfach so ist gar nicht mal so einfach. Man sollte nicht nur Punkt erkennen oder Fragezeichen, sondern auch Ausrufezeichen und, jetzt wird schwierig, Doppelpunkt. Da wird schon schwierig. Abschnitte gibt es auch noch. Was sind Abschnitte? Das ist je nachdem, was wir gerade editieren, ein bisschen was anderes. Das kann ein Kapitel sein, das kann ein Unterpunkt sein. Diese Grenzen zu definieren, das haben die wenigsten Editoren und diese Sachen sollten natürlich auch einstellbar sein. Und sehr viele Editoren haben ganz tolle Voreinstellungen und die sind dann in Erz gegossen und nicht mehr änderbar. Diese Dinge sind für mich Texteingabehilfen, aber keine Editoren. So. Zum Suchen. Zeichenkette suchen. Ich hatte eben das Beispiel erwähnt, ja. Mit F3 bin ich schneller. Das tut aber nicht. Ganz wichtig dabei, reguläre Ausdrücke. Das ist mal so ein Spezialbegriff irgendwie, den ich zwar verwende, aber ich habe keinen guten anderen Begriff dafür. Deswegen frage ich mal, kennt den Ausdruck reguläre Ausdrücke? Wow. Mal Gegenprobe. Gegen uns hier nicht. Nur Mut. Wow, hier ist Spezialpublikum. Das ist ja... Langsam frage ich mich so, wem ich hier eigentlich wirklich was Neues erzähle. Gut, okay, dann kann ich da jetzt ziemlich durchrauschen. Also, dass man mit Hilfe von regulären Ausdrücken ein Wort am Zeilenanfang und am Ende suchen kann, dass man irgendwie zwei Worte in Reihenfolge suchen kann und auch Wortgrenzen explizit angibt, sodass man nicht nach Teilworten sucht. Das ist dann wohl alles nichts Neues mehr. ein Spezialbeispiel wollte ich noch geben am Ende. Trailing Spaces, also White Space, Tabs und Spaces in einer beliebigen Reihenfolge am Ende einer Zeile. Das ist das, was bei vielen Editoren immer drüber bleibt, sage ich mal. Ne? Die rappen irgendwie ein Wort am Ende der Zeile auf die nächste Zeile, aber die ganzen Leerzeichen davor, die bleiben irgendwie drüber. Und immer wenn ich eine Mail von Kmail oder sowas bekomme, dann sehe ich diese Dinge. Und dann muss ich die halt mal irgendwie löschen, weil ich das irgendwie unschön finde. Und das ist eben der reguläre Ausdruck, den ich verwende. Das ist eben ganz einfach. Backslash S, Backslash Plus mit dem Dollar dahinter. Okay, also nicht viel Neues. Vielleicht hätte ich bessere Beispiele gewählt, wenn ich gewusst hätte, was für ein Spezialpublikum hier sitzt, ja? Okay, machen wir weiter. Genau, eine Suche sollte man natürlich auch einfach mal wiederholen können, mehrfach und auch mit Richtungswechsel. Das ist eine Sache, die mir irgendwie fehlt. Viele Editoren haben so Suchen, nochmal suchen. Dann fängt man einmal an zu suchen, ist an der Stelle vorbeigerauscht, die man wollte, und dann wieder zurückkommen. Wie macht man das? Und dann wieder am Anfang der Datei anfangen zu suchen und dann nochmal durchgehen. Das ist irgendwie ineffektiv. Ja, also auch wieder so eine Klitzekleinigkeit, die nicht jeder Editor hat. Sprich, Suche mit Richtungswechsel. Ja, Sprungmarken und Zeilenmarken. Jetzt wird es sogar richtig interessant, finde ich, das so langsam. Ein guter Editor merkt sich eigentlich, in welche Zeilen man gerade so gesprungen ist. Und egal, was man für eine Art Sprung gewählt hat, sobald er die Zeile gewechselt hat und etwas größerer Sprung ist, sollte er sich die Zeilennummer merken in einer schönen Liste und dann sollte man die auch rückwärts und vorwärts abstiefeln können. Damit man einfach sagen kann, oh, ich bin ja gerade dort mal gewesen und da möchte ich mal wieder zurück und nochmal kurz was nachschauen. Das ist absolut essentiell. Zeilenmarken soll man sich auch setzen können, damit man sich einfach eine Zeile merken kann, ohne sich eine Zeilennummer merken zu müssen, die sich ja letztendlich dann sowieso ändert, wenn man Text einfügt oder wieder löscht. Ja? Gut, also die kleine Bookmarks. Und ja, fallen noch drei andere Sachen ein. Dann kommen wir also vom Bewegungskursor zur Eingabe der Zeichen selbst. Dass man einfügen und löschen kann, ich denke, ist selbstverständlich. Ich denke mal, es ist auch selbstverständlich zu sagen, dass man gewisse Befehle wie einfügen und löschen n-mal wiederholen lassen kann. Also, was weiß ich, lösche die nächsten 30 Zeichen, die nächsten 10 Zeilen. Das sollte einfach ein Editor können. Ja, aber was machen wir zum Beispiel bei diesem ganz einfachen Problem? Wir wechseln den Rechner und kommen zu einem anderen Rechner mit einer anderen Tastatur. Jetzt habe ich eine deutsche Tastatur vor mir. Und was mache ich, wenn ich eine englische Tastatur habe? Ich logge mich auf einem anderen Rechner ein und ich weiß, ich habe ein Umlaut im Passwort. Was jetzt? Habe ich verloren? Habe ich mich ausgesperrt? Also ein Editor oder überhaupt Eingabe muss so aussehen, dass man Sonderzeichen eingeben kann, auch wenn sie nicht auf der Tastatur sind, die man gerade vor der Nase hat. Genau, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis zu dem Vortrag hier nach von Christian Hahn. Bitte steht mal ganz kurz auf. Genau, der nächste Vortragende Christian Hahn trägt gleich vor über Screen und Screen hat auch ein nettes Feature, nämlich das, was ich gerade gleich erzählen werde. Genau. Das zweite Feature. Genau. Erste Feature gehen wir der Reihenfolge nach. Also, ein Sonderzeichen sollte sich auch über die ASCII-Nummer eingeben lassen. Also, die Umlaute, ich habe so einfach mal die Nummer daneben geschrieben, sollte sich eingeben lassen über diese Nummer, beispielsweise das Ö über die 246, 246. Jetzt kommt bestimmt einer und sagt, diese halbe Dinger sind gar nicht im ASCII-Zeichensatz drin, das ist nur von 0 bis 127. Kommen wir noch zu. Genau, also, es stimmt natürlich nicht ganz. Ich sag mal, ASCII-Nummer ist einfach die Oktalen- oder Dezimalnummer. Die nächste Sache von der Idee ist, wenn man diese ganzen Nummern sich nicht merken will, ist die Eingabe über eine Zwei-Zeichen-Kombination. Und ein Beispiel habe ich mal angeführt, wenn man ein L haben will, dann sollte man als Kombination eingeben können ein A und ein Doppelpunkt. Ja, also man gibt einen Befehl über die Tastatur, was wie immer der sei, drückt ein A, ein Doppelpunkt und kriegt als Zeichen ein Ä. So, diese Idee ist vielleicht manchen vielleicht neu. Wem ist sie neu? Ah, immerhin. Okay, fein. Ich denke mal, im asiatischen Raum ist das weniger neu, denn die Leute sind, die haben irgendwie keine Tastatur mit 10.000 Zeichen drauf. Die sind das sehr gewohnt, dass sie sich die Zeichen irgendwie zusammenbasteln. Also die haben sozusagen meist ein Input-Frontend vor sich und geben drei Zeichen ein und das bastelt sich daraus ein Zeichen zusammen. Und das kriegen sie dann auf den Bildschirm. Das ist sehr interessant mal zu sehen. Dieses dGraph Input Feature bietet also auch Stream und alles, was man innerhalb von Stream verwendet, liegt dann sozusagen das Screen dazwischen. Das Screen kann man benutzen, um dGraphs einzugeben. Das ist also sozusagen eine universelle Methode, um Zeichen zu erzeugen für beliebige Programme, die man innerhalb dann verwendet. Genau, also sollte man sich irgendwo mit einem anderen Rechner verbinden, sollte man vorher Screen aufrufen und wenn man dann einen Umlaut im Passwort hat, dann hat man damit das Problem gelöst. Oh, ich dachte, da käme noch was. Okay, Eingabe. Undo. Eigentlich so ziemlich das allerwichtigste Feature, was man beim Editor beigeben muss. Wenn man sich vertippt hat, muss man einfach ein Undo machen können, die letzte Änderung rückgängig, damit man sie korrigieren kann. Aber jetzt stellen wir uns vor, wir haben nicht nur einmal sind auf die Tastatur gefallen und haben nicht nur eine Sache dadurch verändert, sondern zwei. Und die meisten Editoren bieten nur einen Undo. Und das laufen natürlich ungemein. Bitte tut mir einen Gefallen. Es mag viele einfache Editoren geben für Leute, die eben Anfänger sind, aber bitte gebt ihnen keinen Editor, der nicht mindestens 10 Undos beherrscht. Ja, bitte tut mir den Gefallen. Das wird die Leute erst einmal verwirren und ihr müsst sie dazu zwingen, 2 Minuten zuzuhören, um das Konzept von Undo zu verstehen, aber das zahlt sich eigentlich sofort eigentlich aus. Ja? Genau, mehrfaches Undo. Also ein Undo reicht einfach nicht. Wann immer ich eine E-Mail tippe und irgendwas lösche, weil es irgendwie nicht relevant erscheint, stelle ich fest, am Ende oder ungefähr am Ende, ich hätte es doch zitieren müssen, weil ich es noch verwenden will. Und die Idee ist dann einfach, dass ich irgendwie 10, 20, 30 Undos mache, mir diesen Text wiederhole, kopiere, merke und dann mache ich, ja, dann sind meine Änderungen ja nicht weg. Was ich haben will, und genau, ist erstens unbegrenztes Undo, damit ich nicht irgendwo aufschlage und ganz wichtig dann noch Redo. Also wenn ich einmal zurückgegangen bin und ich bin zu weit zurückgegangen mit meinen Änderungen, dann habe ich ja unweigerlich erstmal was verloren. Ich brauche eine Art Redo, um diese ganzen Änderungen noch einmal zu machen, um wieder vorwärts zu kommen. Also ein Editor braucht nicht nur Undo, er braucht auch Redo. Andi? Ja, okay. Gut, genau, also die Idee, genau, ist eine andere Möglichkeit wäre, alles was gelöscht wird, merkt man sich in auffolgenden Registern und dann kann man das Gelöschte auch wiederholen. Das stimmt. Aber was man nicht hat, sind sozusagen die Zwischenschritte, die Zwischenstates beim Editieren dadurch. Das fehlt ja dann dadurch. Das würde ich dann auch sehr vermissen. Also nicht nur einfach merken, was gelöscht wurde, sondern man muss auch die Änderungen änderbar machen. Deswegen Undo und Redo. Aber zu dieser Sache mit den Löschsachen komme ich auch nochmal. Ja. Wie liegen eigentlich in der Zeit? Zeitangabe fehlt mir hier. Was gab's da? Nein. Halb. Oh je. Okay, weitere Goodies, die es natürlich gibt. Jeder, der mal irgendwie eine Liste getippt hat und sich eine Struktur gemacht hat für einen Text, weiß, dass man das am besten irgendwie ein bisschen mit Einrückung macht. Und automatisches Einrücken, wenn man eine Zeile schon mal eingerückt hat, ist, denke ich mal, ein Grundfeature, das jedes Editor einfach braucht. Ich denke mal, jeder, der auch Code tippt, weiß das sehr zu schätzen, dass er nicht jede Zeile neu selbst einrücken muss. Clipboard-Register, da wären wir an dieser Stelle. Ich finde es aber toll, wenn mir jemand bei Windows sagt, ey, da habe ich ein Clipboard für alles. Ja? Eins? Nur eins? Nee. Also, jeder gute Editor sollte eigentlich sich sozusagen mehr als nur eine Sache irgendwie irgendwo merken können. Clipboard, ja, eigentlich hätte ich das S groß schreiben sollen. Es muss einfach mehrere Sachen geben, wo man sich was merken kann. Und ob man die Dinge nur Clipboards nennt oder Register, ist eigentlich vollkommen wurscht. Die einen kennen das so, die anderen anders. Ja, ich würde mal sagen, die temporäre Dateien, die man aber nicht auf der Platte ablegt. Ja, sowas braucht ein Editor eben einfach auch. Markieren von Text, genau, wenn man sich was merken will. Nicht nur irgendwie einfach zeilenweise als Block irgendwie was markieren, ja, sondern natürlich auch wie die Maus von A nach B, sequenziell, soll man sich Text merken können. Man soll aber Text auch markieren können als Rechteck. Und jeder, der mal eine Tabelle getippt hat, weiß, dass man ganz gern irgendwann mal zwei Spalten tauschen will. Und dann muss man eben Text auch mal als Rechteck markieren und ausschneiden und wieder einfügen. Ja. Genau an dieser Stelle mit Rechteck markieren verlieren wir auch sehr viele Editoren, die das nicht können. Genau, und da ich gerade von Zeilenweise sprach, was ist eigentlich eine Zeile? Wir wissen ja alle, es gibt diese DOS-Windows-Zeilen, es gibt die Unix-Zeilen und nicht zu vergessen, bitteschön, die Mac-Zeilen. Und wer immer auf die Idee gekommen ist, Dinge unterschiedlich zu benennen, ich hoffe, er lebt nicht mehr. Nein, also es war eine sehr unglückliche Idee, die diese drei Welten wirklich grundlegend auseinander trennt. Und ein guter Editor soll eigentlich jede Art Text bearbeiten können, egal welche Zeilenenden er hat. Also soll das nicht so automatisch erkennen, sondern beim Abspeichern auch beliebig wählbar machen. Ja? Und nicht wie irgendwelche Windows-Editoren, die sagen, ja, wir erkennen auch deine Zeilen, aber wir speichern sie immer im Windows-Format. Schönen Dank. Genau, noch ein Goodie. Das ist jetzt ein heftiger Sprung. Unicode. Also ich sprach gerade von Umlauten. Es gibt eben ja noch ein bisschen mehr Sprachen mit absonderlichen Zeichen. Und Umlaute sind nur das kleinste Übel. Richtig Mehrsprachigkeit im Sinne von mehrere Sprachen mit mehreren Zeichensätzen in derselben Datei. Denn es gibt nicht nur Leute, die einen Text in einer Sprache schreiben und dann reicht ein Font, sondern es gibt eben auch die Übersetzer. Und die Übersetzer schreiben in ihrer eigenen Sprache und erzählen etwas über die andere Sprache. Und allein dieser Stand der Leute ist ziemlich bitter, wenn man bedenkt, dass es viele Editoren gibt, die ja nur einen Font zulassen. Unicode ist der Weg aus dieser Sache. Wir packen alle Zeichensätze in einen großen Font. Und aber Unicode Unterstützung bei Editoren ist noch recht selten. Sehr selten. Also ich kenne vielleicht eine Handvoll, die das gut kann. Und das wird aber der Weg sein, das richtig zu machen, und die Vorarbeiten zu Unicode sind längst gemacht und die Umstellung kommt alles, und das wird bei den nächsten großen Versionen von vielen Programmen immer groß draufstehen, Unicode. Eigentlich habe ich das schon vor 2-3 Jahren so erwartet, aber solange das nur im Kommen ist und keiner benutzt, wird wahrscheinlich auch keiner das groß umstellen. Und ich erwarte eben, dass viele Editoren dabei rausfallen und nicht umgestellt werden. Denn um das zu machen, brauchst du Programmierer, die das richtig verstanden haben. Okay. Noch ein paar Sachen zur Anzeige. Text soll ja nicht nur eingegeben werden, sondern auch gut sichtbar sein und gut erkannt werden. Natürlich sollte die aktuelle Position des Cursors angezeigt werden. Das ist schon trivial, aber trotzdem fallen viele Editoren raus. Den ASCII-Wert sollte man anzeigen lassen können, denn wenn ein Zeichen einfach komisch aussieht, weil der Font schlecht gewählt ist, dann sollte man zumindest wissen, was für eine Zahl dahinter liegt. Dann Sichtbarmachung von speziellen Zeichen. Ja, ich habe nur erwähnt Tabs und Trailing Spaces. Ich finde es ganz wichtig, besonders für die Programmierer, dass sie in ihrem Source Code solche Dinge wie Tabs und Spaces erkennen können. Und jeder, der eine Sprache zum Programmieren benutzt, bei dem der Compiler auf die Nase fällt, weil ein Tab irgendwo dazwischen ist oder Leerzeichen am Ende der Zeile, der sollte den Compiler den Programmierern an den Kopf werfen. Aber damit er dort nicht auf die Nase fällt, was mir vor einiger Zeit schon öfters mal passiert war, sollte man diese speziellen Zeichen eben sichtbar machen. Gut, vielleicht kann ich das ja nochmal bei einem gewissen Editor mal zeigen. Ja, geteilte Fenster finde ich auch ganz wichtig. Nicht nur für Programmierer, die mal verschiedene Teile ihres Programmcodes anschauen wollen, sondern einfach für jeden, der einmal in seinem großen Text mal vergleichen will, was er an der einen Stelle und an der anderen Stelle geschrieben hat. Und für viele, denke ich, ist es eine Hilfe, wenn sie von einem Teil des Textes in den anderen kopieren wollen, dass sie verschiedene Teile sehen können. Es ist auch eine große Hilfe, wenn man zwei Versionen eines Textes nebeneinander vergleichen kann. Das heißt, wenn man die Fenster teilen kann, dann hat auf der einen Seite die eine Version, auf der anderen Seite die andere Version. Und dann kann man zeilenweise durchgehen, um zu sehen, was sich geändert hat. Ja, Anzeige vom Feinsten ist natürlich zum Beispiel Syntax Coloring. Also wenn der Text eine Struktur aufweist, wie insbesondere bei Programmtexten, und das Ganze nach einer gewissen, nach Regeln gegeben ist, dann lassen sich Dinge erkennen wie Identifier oder Stopwords oder Parameter, was auch immer. Und wenn diesen eine bestimmte Farbe zugewiesen werden kann, dann denke ich, hilft das natürlich auch bei der Fehlersuche. Noch besser ist es natürlich, wenn das Programm eine eigene Syntax erlaubt, die man sich einfach definiert, dann kann man für seinen Hausaufgabentext oder für was auch immer auch spezielle Worte einfach farblich anzeigen lassen. Allein das, denke ich, hilft viel. Genau, an dieser Stelle noch eine kleine Warnung. Viele Leute denken dann, wenn man einen Syntax definiert hat, dann wird der Editor zum Parser. Und die einfachsten Möglichkeiten, aus der Syntax rauszuspringen, ist, irgendwelche Klammern oder Delimiter zu setzen in speziellen, in Anführungsstrichen oder solchen Geschichten. Und ein Syntax-Highlighter wird dort ziemlich schnell auf die Nase fallen. Also dies ersetzt zwar keinen Compiler, keinen Parser, aber es hilft trotzdem bei der Fehlersuche. Nur mal bitte auseinanderhalten. Syntax-Coloring ist kein richtiges Programmparsing. Ja, darf ich schon von Struktur sprechen? Wenn eine Datei eben eine Struktur hat, dann ist es oftmals sinnvoll, einfach gewisse Teile überhaupt erstmal die Struktur sich anzeigen lassen zu können, beziehungsweise gewisse Teile in dem ganzen Teil zu verstecken. Also wenn man ein Buch schreibt, dann ist es oftmals ganz nett, wenn man alle Titel zusammenklappt und einfach nur das Kapitel geöffnet hat, an dem man gerade arbeitet. Man vermeidet dadurch vieles Hin- und Hergespringe und man konzentriert sich damit doch eher auf das Wesentliche. Genau, Kommandos, die das Einklappen zum Verstecken unterstützen, müssen natürlich vorhanden sein. Dieses Ganze läuft doch unter dem Stichwort Folding. Und Folding Editors gibt es eben nicht wie Sand am Meer. Auch davon gibt es nur wenige. Aber es ist ein Titel, das ich euch sehr ans Herz lege, denn man kann es immer gut benutzen. Dann, ja, ganz Grundlegendes wieder, Abkürzung. Also, Grundidee, ja, also, an dieser Stelle muss ich so sagen, das ist ein Last-Minute-Vortrag doch geworden und ich musste irgendwo mal ein Beispiel herbekommen. Also, die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger mögen mir verzeihen, dass ich sie hier gewählt habe. Also einfach Wortexpansion. Man gibt ein kurzes Wort ein und der Editor erkennt, oh, das war ja als Abkürzung definiert und er expandiert das zu einem großen Wort. So etwas muss ein Editor einfach können. Und nicht nur ein Wort soll dabei rauskommen können, sondern auch mehrere Worte. Seltsamerweise fallen auch hier ein paar Editoren bei diesem Feature weg. Ja, man kann ein Wort, ein kleines Wort zu einem großen Wort werden lassen, aber nicht zu mehreren Worten. Warum, habe ich nicht ganz verstanden, aber so ist das. Ja, es sollen nicht nur irgendwelche Buchstaben drin vorkommen können, sondern beliebige Zeichen in dieser Expansion. Ich habe jetzt mir so was angedeutet mit Underscores, sehr viel mehr habe ich nicht draus gemacht. Sollte so eine Art Funktionsheader sein und das Sternchen dort drin soll die neue Cursor-Position bedeuten. Genau, man möchte bei vielen Dingen, die man eingibt, auch gleich den Cursor an eine geeignete Stelle in der Expansion setzen, damit man dort gleich etwas einfügen kann. Ja? Also in diesem Falle denkt euch einfach mal das Paar 1, Paar 2 weg und stattdessen einfach nur den Cursor vor dem Komma, damit man den ersten Parameter an dieser Stelle eingeben kann. Genau, Emacs, kleiner Hinweis noch von Andy. Emacs hat Autocompletion, was so viel heißt, die erkennt so ein bisschen die unterliegende Sprache der Datei, die man gerade editiert. Und wenn man einen Identifier eingibt, dann kann man diesen expandieren lassen. Und nicht nur das offensichtlich, sondern man kann auch ganze Funktionsheader und solche Geschichten einfügen. Ist das richtig? Metaslash ist der Hinweis, ja? Okay. Gut, denn was braucht man noch? Jetzt kommt eigentlich sozusagen der Endspurt. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Also, das wird jetzt Brute Force, ja? Automatische Kommandos. Im Sinne von, immer wenn ein Event passiert, soll etwas automatisch ausgeführt werden. Das ist eine nette Idee. Zum Beispiel, ich lade eine neue Datei, eine leere .c-Datei und ich möchte damit einfach automatisch einen Header eingefügt bekommen. Ja? Oder ich wechsle in ein anderes Fenster und möchte dort dann einfach, dass ich ein bisschen was tut. Oder ich verlasse den Editor und er soll noch Tschüss sagen. Ja? Ganz einfache Beispiele. Automatische Kommandos machen das Leben auch sehr viel einfacher. Autosave brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Alle Leute, die irgendwie viel tippen und dann doch mal den Stecker ziehen beim Computer, die werden das, glaube ich, schätzen, wenn alle 3 Minuten der Editor die Sachen nochmal sichert. Dazu gehören natürlich auch die Backup-Files, brauche ich auch nicht viel zu sagen. Für alle Leute, die programmieren, brauchen natürlich den Compiler als zusätzliche Hilfe, um den Text übersetzen zu lassen. Auch dort soll es ein Speedup natürlich geben, eine Anbindung an den Compiler. Ich habe jetzt hier mal das Sim-Beispiel so hingeschrieben, weil mir das von Emacs leider fehlt. Ja, habe ich nicht in den Fingern, sorry. MetaX Compile. MetaX Compile. Okay, also ich werde es noch dazu schreiben, ja, bevor ich die Folien ins Netz schreibe, ja. Gut, eine Anbindung an den Compiler wäre gut und wünschenswert. Dictionary Support dann noch dazu. Es ist immer gut, wenn man erstmal Worte gar nicht unbedingt selber eintippen muss, bevor man sie irgendwie expandiert oder nochmal holt, sondern man holt sie sich einfach aus einem Wörterbuch heraus. Also Anbindung ans Wörterbuch ist gut und natürlich die Definition eines eigenen Spezialwörterbuchs muss natürlich auch dabei gegeben sein als Option. Filtering. Ich glaube, auch hier ist wieder die Fraktion angesprochen. Die Idee ist, man nimmt einen Teil des Input-Textes, schickt es durch ein Programm wie, sage ich mal, Sort, als Filter und die Eingabe wird durch die Ausgabe von diesem Filter ersetzt. Das ist ein sehr schönes Feature, aber ich denke mal, das ist den modularen Editoren mehr oder weniger vorbehalten, es sei denn, Emacs hat es ja auch. Genau. Also ich sage mal wieder, ein guter Editor hat es. Ne? Makro-Recording. Oftmals will man Sachen nochmal tun, aber es kommt nicht darauf an, denselben Text nochmal einzufügen oder nochmal 10 Zeichen zu entfallen zu löschen. Man will es an eine andere Stelle tun und einfach nur dieselbe Tastenreihenfolge wiederholen. An dieser Stelle soll es möglich sein, eigentlich die Keystrokes, die Tasteneingaben sich merken zu lassen und auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder irgendwo abspulen zu lassen. Das ist Makro-Recording. Online-Hilfe ist immer gut. Nichts weiter zu sagen. Session-File ist die Idee, dass alles, was ich irgendwie als Kommandos editiert habe oder alle meine Suchanfragen und Inhalte von Registern, dass diese gespeichert werden, wenn ich den Editor verlasse, und sobald ich ihn wieder starte, sind diese Informationen wieder vorhanden, abrufbereit und anwendbar. Ja? Das finde ich, sollte ein Editor eigentlich auch haben. Syntax-Input, das habe ich eben gerade kurz erwähnt. Jeder sollte in der Lage sein, seine eigene Syntax für seine Dateien zu definieren, um das geeignete Syntax-Coloring dafür zu bekommen. So, ich glaube, dann bin ich durch. Nein. Jeder Editor kennt seine Grenzen. Die Grenzen sollte man kennen. Dateigröße ist so die natürlichste Art der Grenze. Dateinamenlänge ist schon eine kritische Sache. Also für alle diejenigen, die noch Betriebssysteme verwenden mit Dateinamenlänge 8.3, ja, also 8 Zeichen, Punkt 3 Zeichen, bitte nehmt einen Editor, der wenigstens das theoretisch kann. Die Displaybreite ist auch manchmal eine Grenze, die ich aber bisher glücklicherweise noch nicht erreicht habe, weil ich keine solchen schönen großen Monitor habe. Zeilenlänge ist natürlich immer eine Sache. An dieser Stelle muss ich sagen, gibt es noch viele alte Editoren, die irgendwie auf 255 Zeichen pro Zeile begrenzt sind. Bitte löscht die jetzt einfach mal, ja? Und holt euch einen richtigen Editor. Dann die Bufferanzahl, die Anzahl der Sachen, die man editieren kann, im Hauptspeicher, sag ich mal. Auch das ist eine Grenze. Registergröße. Okay. I'll wrap it up. Zeit ist knapp. Eine kurze Zusammenfassung, schon ungefähr, eine persönliche Sicht, und deswegen habe ich es drüber geschrieben. Die wichtigsten Sachen beim Editor finde ich das Unlimited Undo, das Erkennen von Zeilenenden, Abkürzungen, die man schreiben kann, Kommandosequenzen, die man sich bauen können muss, damit man einfach auch Kommandos abkürzen kann, Sachen, die man oft tut, und die freie Wahl der Tasten auf Kommandos. Das ist absolut essentiell. Und mittlerweile auch freie Software. Denn ja, wenn die Firma pleite ist, auch wenn der Editor noch so gut ist und der Support wegfällt, das ist dann, da hat man dann auch ziemlich verloren. Ah ja, noch ein paar habe ich dazu geschrieben, die nicht ganz so wichtig sind, aber eben auch. Der Editor soll nicht nur auf einem Betriebssystem funktionieren, sondern möglichst auf mehreren. Und was mir ganz wichtig ist, er soll auch noch funktionieren, wenn ich irgendwo mich woanders einlogge. Und das ist dann meistens per Terminal. Und ob er einen GUI hat oder nicht, das ist mir eigentlich ziemlich schnurz. Wenn die Maus funktioniert, gut. Wenn nicht, verloren. Genau. Was ich dann garantiert gefragt werde, und dem möchte ich vorgreifen, was empfehle ich denn? Ah, diesen Moment, den habe ich erwartet. Ja, okay. Dann wollen wir mal. Ich empfehle beide Editoren. Natürlich beide. Genau, Emacs und Yai. Also ich empfehle immer beide zu installieren, und beide mal kennenzulernen. Und das erhoffe ich mir auch immer wieder für die ganzen Diskussionen, dass nicht nur die Leute sagen, mein Editor ist besser, weil den kenne ich in- und auswendig. Und wenn man die Leute dann fragt, sag mal, kennst du noch andere Editoren? Die dann immer sagen, naja, es gibt andere. Ja? Da weiß man schon ziemlich schnell, die Diskussion endet so ungefähr nach dem dritten Follow-up in irgendetwas, was irgendwie nicht mehr on topic ist. Ja? Natürlich gibt es nicht nur die reine Lehre von E-Mails und VI. Jedes Programm wird nochmal neu erfunden in irgendeiner Form und Weise und hat deswegen Clones. Die wichtigsten Emacs-Clones, also in Betonung, GNU-Emacs und X-Emacs. Wie ich höre, bekriegen die sich auch untereinander. Aber nicht, wenn es darum um VI oder Emacs geht. Dann gibt es noch diese Twitter-Version, VI in Emacs. Was soll ich dazu sagen? Es ist weder Fisch noch Fleisch. Aber es ist zumindest ein Versuch wert. Man soll sich das mal anschauen. Ich werde ganz bestimmt nochmal gefragt werden, wann gibt es sozusagen einen Emacs-Klon im Vim? Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Ja? Das widerspricht so der Philosophie, dass Vim möglichst klein sein soll. Ja?
Also die Hardcore- VI-Seeks, die dann irgendwann doch entscheiden, zum einen Editor überzugehen, die benutzen normalerweise nicht Weil, sondern Viper, was entschieden fortgeschrittener ist und
An dieser Stelle muss ich einen Fehler zugeben. Ich meinte Viper. Weil ist ein bisschen
ist älter, aber auch vorhanden.
Ja, genau. Genau. Viper ist eigentlich die Version, die ich meinte, genau. Vielen Dank für den Hinweis. Genau. Ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Editoren, oder die es versuchen und sein zu wollen. Also ich habe mal ein paar aufgelistet, die mir einfach mal so einfielen. Aber an dieser Stelle ein Hinweis. Es gibt Editoren wirklich wie Sand am Meer. Also wenn ich alle auflisten wollte, die ich irgendwie mal gesehen habe, würde ich dir drei Folien eng beschrieben haben. Und es gibt noch wesentlich mehr. Und es gibt ein paar gute Seiten. Es gab mal dieses Text Editor Compendium von einem Roger Nelson, glaube ich, das schon ewig her ist und leider nicht mehr gepflegt wird. Da standen schon mehrere Dutzend drin. Und es gibt noch etwas, die Orthodox Editor Page. Und da sind viele aktuelle gelistet und da stehen sehr interessante Sachen dabei. Ein Link dafür gibt es auf meiner Editor-Seite, kommt gleich noch ein Link dazu, empfehle ich euch unbedingt mal anzuschauen, um die Perspektive vielleicht ein bisschen auch für den eigenen Editor wieder gerade zu rücken. Gucke ich auch öfters rein, weil es auch meine Perspektive immer wieder ein bisschen ändert. Zusammenfassung, was ist jetzt besser? Besser ist immer das richtige Tool für den Job. Also wählt es euch aus und dazu guckt euch bitte auch die anderen Editoren einmal an. Und letztendlich gilt immer, wenn man ein Geld damit verdient und Zeit knapp ist, whatever gets the job done. Also mit was ihr eure E-Mail geschrieben habt, letztendlich ist vollkommen egal. Das Ergebnis zählt. Und know your editors. Also, wenn man schon einen Editor als den Standard-Editor installiert hat, dann sollte man ihn auch gut kennen. Und auch damit seine Grenzen. Und noch ganz schnell eine Bitte. Wenn es heilige Kriege gibt, in den Newsgroups, auf den Mailinglisten, dann bitte mit Informationen. Sobald keine neue Information mehr da ist, ist die ganze Sache nur noch ein heiliger Krieg, aber nicht mehr lesenswert unbedingt. Lesenswert ist es eigentlich nur noch dann, wenn es irgendwie lustig ist oder mit Stil geschrieben wurde. Und darum möchte ich euch alle bitten. Also wenn ihr postet, dann bitte um neue Informationen dazu zu tun. Oder eben, um was Witziges dazu beizutragen, oder zumindest mit Stil. Ja? Auf bessere Diskussion. Ich danke euch. Ja, an dieser Stelle wollte ich noch verraten, womit ich meinen Vortrag geschrieben habe. Klar. Aber in diesem Fall liegt die Betonung auf der zweiten Sache, auf der Präsentationsgeschichte. Ich bin also vor einiger Zeit schon über Magic Points gestoßen, aber jetzt habe ich es endlich mal ein bisschen intensiver benutzt. Und es gibt jetzt auch eine neue Adresse dazu, das ist magicpoints.org. Verweist im Moment noch auf meine Seiten. Ich hoffe, dass wir demnächst noch mehr Vorträge zusammenbekommen und dass wir dieses Tool auch noch ein bisschen verbessern können. Der Hauptaspekt von diesem Toolchen liegt darauf, dass man die Eingabe mit irgendeinem Editor in Text machen kann und dass diese Folien sozusagen on the fly generiert werden. Und genau das ist hier die ganze Zeit eben passiert. Und das Schöne an der Sache ist natürlich, dass wir, um einen Vortrag zu verschicken, nur die Textdatei verschicken und natürlich nicht diese ganzen Dinge als Bilder. Ja, ganz unten steht noch der Link auf GoToComp-Editors, der zeigt auf die Fact-Seite, die ich geschrieben habe, die viele Homepages von Editoren listet und jetzt auch eben eine ganze Menge Features von Editors. Und ich hoffe, dass diese kleine Übersicht dazu beiträgt, dass die nächsten Diskussionen auf den Newsgruppen eben ein bisschen besser wird. So, dann danke ich euch nochmal fürs Zuhören und ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen.
Nee? Oh shit. Ja, also wir haben ganz pünktlich aufgehört. Ach, noch eine Minute.
Und ich dachte, ich hätte noch so viel Zeit drüber, wenn ich das hier mache.
Kleiner Hinweis vielleicht dazu, wir haben unten neben dem Haupteingang so mit Tarnnetzen so einen Bereich abgespannt und dahin könnten sich Interessierte vielleicht später zurückziehen.
Ja, und also normalerweise würde ich jetzt anbieten, lass uns gleich treffen und dann ein bisschen miteinander quatschen und alles, aber ich bin jetzt gleich vorgesehen, also ich bleibe heute erstmal Vormittag hier. Gleich beim Vortrag hier von Christian Hahn über Scream und dann noch danach bei dem Vortrag von Kurt Gramnich. Dann in der Mittagspause muss ich noch irgendwo hin, aber am Nachmittag bin ich sicherlich irgendwie erreichbar. Wer mich direkt ansprechen will, möge das bitte sofort irgendwie tun. Per E-Mail lese ich auch noch zwischendurch irgendwann mal. Insofern hoffe ich mir eigentlich, dass jeder mir irgendwie noch ein E-Mail schickt mit noch weiteren Hinweisen, wie ich den Vortrag verbessern kann. Und ich denke mal, gegen Abend hin, vielleicht ist noch eine Wurf-Session möglich. Wenn mehrere Leute sich melden, dann können wir sicherlich noch einen Raum hier irgendwo...
Ja, genau. Oder halt unten. Nicht, dass ihr euch unten auf dem Parkplatz treffen müsst.
Ja.
Okay, vielen Dank.
Okay, merci.